Herzlich willkommen zur Berufungschallenge. Mein Name ist Ringo Hagendorf von den Weggefährten und ich freue mich heute sehr, mit Robin Kaiser zu sprechen über das Thema Vision in der Berufung. Und Robin hat begonnen vor vielen Jahren in Berlin mit dem Studium der Philosophie und der Psychologie, aber das ist in dem Sinne nicht mehr das Hauptwirkungsfeld, sondern er ist weitergegangen. Er hat sich tief mit Bewusstsein und transformativen seelischen Prozessen beschäftigt, hatte eine tiefe Erfahrung in Thailand in einem Meditationskloster und hat dort einen tiefen Einblick erlangt in die ja, Architektur des menschlichen Bewusstseins, könnte man sagen. Und seitdem ist es noch tiefer sein Herzensanliegen, Menschen dahingehend zu berühren, die eigentliche Essenz, unsere Urqualität wiederzuerkennen und natürlich auch zu begreifen, dass wir mehr sind als der menschliche Verstand und dass wir schöpferische Wesen sind. Und umso mehr freue ich mich, dass du hier bist, lieber Robin, und wir das Ganze auch ein wenig ergründen dürfen jetzt im Raum der Berufung. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Danke dir für die Einladung.
Ja, lieber Robin, ich habe das ja schon in der Einleitung kurz gesagt. Du bist irgendwann mal losgezogen und dann bist du zu tieferen Erfahrungen gekommen. Und wir reden ja heute über das Thema Vision. Ich will dich fragen, wie ist das für dich damals gewesen? Hattest du eine Vision? Hattest du einen Ruf? Wie ist diese tiefe Transformation überhaupt zustande gekommen?
Ganz am Anfang hatte ich noch keine Vision, hatte ich noch kein klares Ziel. Es war immer das Gefühl, mit der Realität oder mit so, wie ich bisher lebe, stimmt irgendwas ganz fundamental nicht. Aber es war noch nicht ganz klar, wohin die Reise geht. Es war erstmal ein Weg von dem alten Ist-Zustand, dem alten, was ich kenne, wo ich das Gefühl habe, das ist zu eng, das ist zu schmalspurig gedacht oder das sind zu begrenzte Konzepte. Und da habe ich mich so entlang gehangelt, immer größere Fragen gestellt, immer mehr, ja, in Frage gestellt, was mir bisher erzählt wurde. Und dann wurde der Geist mit den Möglichkeitsräumen immer größer, immer weiter. Dann habe ich angefangen, ja, ganz am Anfang auch Channelings zu lesen und war völlig fasziniert, wie andere Menschen geistige Impulse kanalisieren können. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich gedacht habe, ja, es muss, all das muss wahr sein. An all dem muss etwas dran sein. Es kann nicht sein, dass Millionen von Menschen auf diesem Planeten mit dem, was wir in Religion oder Spiritualität kennen, irgendwie spinnen. So, aus einer ganz materialistischen Perspektive am Anfang noch gedacht. Und wenn das wahr ist, dass es jenseitige Welten gibt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, dass es ganz viele dieser Phänomene gibt, dann muss ganz viel von dem, was ich bisher kennengelernt habe, nicht wahr sein. Und das war so der Schritt, wo ich wirklich aus der alten Komfortzone des wissenschaftlichen Denkens so ausgebrochen bin und im Grunde genommen ganz neue Pfade in mir entdeckt habe von, ja, wir können die ganze Zeit online sein, geistig. Wir können in Kommunikation sein. Und da hat sich dann auch eine höhere Vision geformt, dass ich dachte, ja, wenn es etwas ist, wofür es sich lohnt zu leben hier, dann diese Rückverbindung zu den höheren Welten, zu den jenseitigen Ebenen. Und seitdem versuche ich in meiner Sprache, in meinem Wirken eben diese Verbindung zu knüpfen.
Wunderbar. Und das ist auf jeden Fall sehr spürbar. Und dann würde ich natürlich gerne mit dir ein bisschen eintauchen, auch auf den visionären Aspekt. Aber ich finde, vorher ist es noch wichtig, du hast das so schön reingebracht, dass es wie ein Verlassen war auch einer alten Welt. Und gerade so dieser Wissenschaftsnarrativ ist ja unglaublich stark. Oder es ist ja was, was wie so eine Säule scheint, wie so ein Garant für Wahrheit. Und jetzt haben wir gemerkt in den letzten Jahren, oh, Moment, warte mal. Da haut auch irgendwas nicht ganz hin. Und gleichzeitig hast du gesagt, bist du aufgebrochen und du bist in die geistigen Welten aufgebrochen. Und auch da ist ja erstmal etwas, wo wir sagen, in unserer Prägung, das kenne ich auch sehr gut, Moment mal, kann das überhaupt alles wahr sein? So, vielleicht für manche ist das zu schön, um wahr zu sein, aber auch so, oh, wohin verirre ich mich da vielleicht? Und da möchte ich dich einfach mal fragen, weil ich glaube, dass es manchen Menschen immer noch so geht. Wie bist du damit umgegangen? Gab es dieses so, oh, warte mal, wo biege ich jetzt ab? Wo gehe ich jetzt hin? Und was ist dann passiert?
Es gab natürlich am Anfang viele kritische Stimmen in mir, die gezweifelt haben. Ist das jetzt wirklich nun meine Stimme oder eine andere Stimme oder woher kommt die Stimme, die ich höre? Und waren auf einmal ganz viele Stimmen in mir hörbar. Also ich habe viel über den akustischen Kanal dann auf einmal Dinge empfangen, die ich nicht zuordnen konnte. Dann habe ich ständig Dinge ausgesprochen, die ich eigentlich nicht wissen konnte, was mich auch sehr verwundert hat am Anfang. Woher kommen diese Informationen? Wie kann ich etwas wissen, was ich eigentlich nicht wissen kann? So, das heißt, da muss irgendwas in mir sein oder durch mich wirken, was größer ist als ich oder was mehr weiß oder mehr kann als das, was ich bisher dachte, zu wissen und zu können. Und irgendwann wurden diese Erfahrungen aber so konkret, dass ich so konkret Impulse bekommen habe, dass ich es nicht mehr leugnen konnte, dass ich es auch nicht mehr wegdrücken konnte. Und dann wurden die Erfahrungen der geistigen Welt intensiver als die Erfahrung dieser Welt irgendwann. Das heißt, dass ich so bildlich, plastisch, akustisch klar hörbar Dinge in mir wahrgenommen habe, die in der Wahrnehmungsintensität stärker waren als das, was ich mit den physischen fünf Sinnen erlebt habe. Und seitdem das so ist, dass die Wahrnehmungsintensität für die geistigen Räume mindestens genau die gleiche Kristallisationsweise haben wie das, was ich hier erlebe, dann war kein Zweifeln mehr. Dann war es ganz klar, okay, es gibt höhere Welten, es gibt jenseitige Wesen, es gibt Visionen von Zukünften, die ich jetzt schon wahrnehmen kann, die dann genauso eventuell auch eintreffen, wie ich es vorher zum Beispiel in einer Visionssequenz in mir gesehen habe. So viele Dinge haben da stattgefunden, die mich immer wieder auch überrascht haben von, ja, Raum und Zeit ist eigentlich nur ein großes Spektakel, ist ein großes Spiel, aber in Wirklichkeit findet alles jetzt statt und wir können jede Information, Kraft auch unseres dritten Auges jetzt in diesem Moment einsehen. Und das ist etwas, das können wir trainieren, da können wir uns für öffnen und vieles wird im Voraus rausselektiert durch den kritischen Verstand, der erstmal glaubt, kann nicht sein, halte ich nicht für möglich. Und wenn wir glauben, dass es so ist, dann ist es für uns auch so.
Ja, das ist sehr spannend, weil du auch gesagt hast, also es gibt bestimmte Wahrnehmungen, wo der Geist eindeutig mindestens genauso stark ist wie das Physische. Und gleichzeitig kommt mir jetzt so das Bild von den ersten Versuchen, wie man vielleicht versucht, so mit der geistigen Welt in Verbindung zu gehen. Und dann muss alles ganz ruhig sein und man muss sehr achtsam sein, um überhaupt was wahrzunehmen, zu spüren. Und da denkst du, es ist so wie so die Rauchfahne einer Kerze oder so, was kaum wahrnehmbar ist. Und jetzt sagst du, okay, das kann auch ganz intensiv sein oder ganz klar sein. Wie kommen wir denn in diesen Erfahrungsraum oder wie geschieht die geistige Entwicklung, dass auch die Visionskraft sehr klar spürbar wird?
Hat viel damit zu tun, wenn das Energiesystem hochgefahren ist, also in Momenten der Peak Experience, wo wirklich alles sich so öffnet, dass es diesen begrenzten Realitätsraum namens Körper gar nicht mehr halten kann. Also in Momenten, wo ganz viel Energie auch im physischen Körper aktiv ist, dann ist es sehr deutlich, dass da etwas anderes mitwirkt. Die Schranke, die das nicht erlaubt, sowas wahrzunehmen, wie gesagt, der Verstand und vor allem das laute Denken. Wenn ich die ganze Zeit in meinen eigenen Gedanken, im Karussell, in meinem Geist rotiere, dann kriege ich natürlich nicht mit, was außerhalb von mir ist. Das heißt, ich habe schon früh geschaut, wie kann ich Wahrnehmung lernen oder üben. Das heißt, wie kann ich stiller Beobachter sein? Erstmal von mir selbst, von meiner Umgebung. Das passt sehr gut zu meinem Design. Ich war als Kind nur Beobachter. Ich habe nie gespielt, ich habe nur die anderen Kinder beim Spielen beobachtet. Und das habe ich, glaube ich, so noch mitgenommen, weil aus den geistigen Welten, da hat man auch nur beobachtet. Da hat man nichts getan in dem Sinne. Und dadurch hatte ich immer die Gabe, Dinge wahrzunehmen, die andere Menschen so nicht wahrnehmen können, auch von früh auf, durch so eine fein eingetunte Sensibilität in meiner Wahrnehmung. Und das war manchmal auch herausfordernd, weil ich dann als Kind zum Beispiel ganz große Angst vor der Dunkelheit hatte, weil ich in der Dunkelheit noch mal mehr wahrgenommen habe als beim Tageslicht, dass ich da wirklich Wesen und Schatten und Farben wahrgenommen habe. Und all das ist jetzt in dieser Form nicht mehr so aktiv wie früher, aber andere Zugänge haben sich aktiviert, sodass ich die Impulse, die über die sinnliche Wahrnehmung hinausgehen, ziemlich gut einordnen kann. Und ja, das hat alles damit zu tun, dass wir unsere Wahrnehmung über diesen sinnlich-physischen Bereich hinaus erweitern und uns dafür öffnen, dass uns etwas Größeres gezeigt wird als das, was wir bereits kennen.
Ja, sehr spannend. Dann finde ich, hast du uns ja auch schon ein bisschen wie eine Energie vermittelt, wo wir diesen oder wo wir einen visionären Raum mehr wahrnehmen können. Und mir kommt die Frage, wenn wir jetzt weitergehen von diesem Übergang, von dem wir schärfen die Sinne, wir öffnen unsere Wahrnehmung, dann warnen uns ja schon auch andere Lehrer, wie zum Beispiel Steiner, dass wir, wenn wir in diesen visionären Geist gehen, vorsichtig sein dürfen oder vielleicht vorsichtig oder wir dürfen schauen, was es wirklich war, was sind Trugbilder, weil ja der Geist auch nicht nur rein oder frei ist, sondern es existieren ja auch geistige Wesen, die uns verführen oder die auch irgendwie mitwirken. Wie dürfen wir da vorgehen? Was ist deine Erfahrung? Wie dürfen wir unsere Unterscheidungskraft stärken?
Ganz maßgeblicher Punkt, den du da gerade ansprichst, weil ich selbst bin ziemlich blauäugig in diese anderen Welten hineingestolpert oder habe mich reinkatapultiert und habe viele Erfahrungen gemacht, die ich anderen gerne ersparen möchte. Das heißt, eine gewisse Achtsamkeit von dem, sich in neues Terrain vorzuwagen, ist schon gut. Die geistigen Welten sind mindestens genauso gefährlich wie dieser Planet hier.
Absolut, ja.
Also, das heißt, es gibt da im Grunde genommen keinen Unterschied. Es gibt auf diesem Planeten gefährliche Gebiete, wo man in Tretminen reingehen kann oder in Fettnäpfchen reintreten kann und genauso auch in den geistigen Räumen. Das heißt, dass es genauso da auch Wesen gibt, die sich daran bereichern, wenn da so jemand mit hoher Energie reinstolpert, die sich dann entsprechend von der Energie ernähren oder ähnliches. Aber es gibt nichts, was man nicht wieder rückgängig machen kann. Es gibt jetzt kaum etwas in den geistigen Welten, wo also da muss man schon sehr viel falsch machen und mit einer sehr falschen Grundeinstellung reingehen, dass man da irgendetwas energetisch Irreversibles erfährt. In meinen Erfahrungen gibt es so etwas eher nicht. Und das Wichtige ist eben die Grundhaltung, zu schauen, wofür dehne ich mich da aus? Ist es rein interessengetrieben, rein neugiergetrieben von ich möchte vielleicht auch weg aus einem alten, engen Zustand und ich bin auf der Flucht vor der Welt. Wenn eine solche Haltung da ist, dann gehe ich aus dem einen Gefängnis in das nächste Gefängnis rein,
Ja.
was natürlich nicht zielführend ist.
Werde ich
Das
auch wieder
heißt,
eingesammelt, ja.
genau, dann werde ich wieder eingesammelt, zurückgeschickt. Das führt nirgendwo hin.
Ja.
Allerdings, wenn ich wirklich in der inneren Öffnung bin, hin zu mehr Freiheit, hin zu, ich möchte mein liebendes Wesen wieder erwecken, ich möchte meine göttliche Inspiration wieder spüren. Wenn das Motivation ist, wenn das Antriebskraft ist, dann kommen auch entsprechend die Wesen, die uns da auch entsprechend begleiten können. Also wir haben Wir sind sowohl in dieser als auch in den anderen Welten nicht allein und wir dürfen einfach achtsam schauen, mit welchem Gepäck bin ich unterwegs und wie kann ich, wie du gesagt hast, die Projektion meines Geistes unterscheiden lernen von der Wahrnehmung. Bester Zustand ist immer, frei von Gedanken zu sein, frei von Erwartungen zu sein, frei von irgendwelchen Wünschen oder Bedürfnissen zu sein, sondern einfach es auf sich zukommen zu lassen. Und wenn nichts kommt, fein.
Ja, sehr schön. Gut, ja, da kann ich sehr gut mitgehen. Ich würde sagen, die Freiheit ist ja auch ein sehr essentieller Aspekt überhaupt für die Befreiung des Ichs, für die Befreiung des Geistes. Und ja, das resoniert sehr. Und ich würde gerne mit dir weiterschauen, wie Vision und Berufung zusammengehen können. Und du hast auch einen Aspekt, oder ja, es ist einfach so natürlich zu sagen, dass liebende Wesen und dass wir quasi darin auch unsere Schöpferkraft erfahren. Das ist für mich auch was, was Teil einer kollektiven Vision ist, die du auch stark mit vermittelst. Und ich habe den Impuls, damit zu beginnen und aus diesem Kollektiven oder diesen neuen Feld zu schauen, was dann auch eine individuelle Vision ist, was eine individuelle Berufung sein kann. Und die Frage an dich ist, wie geht das zusammen? Oder wie wichtig ist die kollektive Vision, die Vision der neuen Erde für auch unser neues Verständnis der individuellen Vision?
Schöne Frage, danke dafür. Ja, die kollektive Vision ist das Übergeordnete. Und ich würde immer schauen, wie ich meine individuelle Berufung von der kollektiven Vision ableite. Das heißt, dass ich erstmal ein Gespür dafür bekomme, was heißt es überhaupt, Mensch zu sein, inkarniert zu sein. Haben nicht vielleicht alle inkarnierten Seelen eines gemeinsam? Ich würde sagen, ja. Wer hier als Mensch auftritt, wer hier als Mensch im 21. Jahrhundert inkarniert ist, ist automatisch Teil einer höheren Vision, die wir gemeinsam in der Verabredung, hey, wir gehen mal auf die Erde zusammen, ne, dort getroffen haben. Das ist ja nicht wahllos, welche Seelen gerade jetzt hier zusammenkommen, sondern diese Seelen haben sich, bevor sie die Inkarnation angetreten sind, in einer gemeinsamen Vision verbunden. Und da geht es viel um das Erwecken der Menschheit, da geht es viel um den Geburtsprozess von Mutter Gaia, da geht es viel um den Schwingungsaufstiegsprozess. Solche Elemente spielen immer mit rein. Und aus dieser größeren Vision, wir wollen hier auf der Erde eine neue Epoche einleiten, eine neue Zeit, ein neues Bewusstsein etablieren. Aus dem kann dann die individuelle Vision geboren werden. Wie setze ich das konkret um? Was mache ich dafür? Es kann sein, dass ich das genauso schon tue in meinem Berufsfeld, in der Art und Weise, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich kommuniziere. Also das heißt, dass es da um eine Übersetzungsleistung geht. Wenn ich die höhere Vision sehe, wie kriege ich das konkret runtergebrochen? In welchen Handlungen, in welchen Gedanken, in welchen Gefühlen, ne, repräsentiert mein Sein auf all meinen Ebenen, auch mein physisches Sein und Tun, diese höhere Vision? Und da muss jeder im Einzelnen schauen, wie er diese Übersetzungsleistung dann auch vollzieht.
Sehr spannend. Und wenn wir das tun, mir kommt gerade das Bild, bei Pflanzen oder Tieren fällt es mir leichter. Da gibt es so den Pflanzengott, den Deva. Und
Ja.
das ist ja wie auch gleichzeitig die höhere Gestalt, dieses Wesens. Und naturgemäß haben wir es manchmal schwerer, uns persönlich oder selber zu sehen, auch aus unserer Prägung heraus. Wie dürfen wir das denn jetzt auf uns übertragen, wenn wir jetzt diese geistige Individuation weiter vollziehen, wenn wir weiter schauen, was ist denn mein persönliches Ringo-Herzensanliegen, dein persönliches Robin-Herzensanliegen? Wie gehen wir da weiter?
Wenn die feinen Sinne ein bisschen ausgebildet sind, dann können wir die seelische Signatur lesen lernen. Also bei mir geht das zum Beispiel über das Gehör, dass ich Klänge höre, Seelenklänge höre. Ich kann meine eigene Seele in Form von einer Klangkomposition in mir wahrnehmen. Oder visuell ausgedrückt, ich kann meine Seele in bestimmten Farbschwingungsfacetten wahrnehmen. Da ist die Seele wie ein buntes Farbmosaik. Und da hat jeder Einzelne, der hier inkarniert ist, bestimmte Farben in seinem seelischen Muster, in seinem seelischen Mosaik oder bestimmte eigene Töne mit drin. Und wenn wir das wahrnehmen lernen, ja, deine Seele ist vielleicht mehr blau und meine Seele mehr grün oder wie auch immer das gestaltet sein mag, ja, welche Farbfacetten oder welche Schwingungsfacetten hauptsächlich in unserem seelischen Sein verankert sind. Und wenn wir das lesen lernen, dann kriegen wir mit, dass die Seelensignatur sich auch konkret übersetzen lässt. Ja, wenn ich zum Beispiel mehr Indigo-Blau drin habe, dann geht es vielleicht in meinem Leben mehr um geistige Dinge. Da geht es darum, geistige Zusammenhänge, geistige Gesetzmäßigkeiten auszulegen. Da geht es darum, vielleicht Bücher zu schreiben oder Dinge zu lesen. Oder wenn ich mehr im grünen Bereich unterwegs bin, dann geht es vielleicht mehr um die Herzqualitäten. Oder wenn ich im orangenen Bereich unterwegs bin, ne, von den Chakren entsprechend abgeleitet, dann geht es darum, Willenskraft aufzubauen, zu schauen, wie kann ich mich durchsetzen, wie kann ich Ziele erreichen. Das heißt, je nachdem, welche Farben oder Farbschwingungen, also es sind eigentlich Schwingungen, übersetzt in Farbe, ich in meiner Seelensignatur wahrnehme, kann ich dann ableiten, ja, wofür wollte sich meine Seele denn in Form kleiden?
Ja, spannend. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, uns direkt mit unserem seelischen Wesen zu verbinden, diese Schwingungen zu spüren, wahrzunehmen und dann quasi eine Übersetzung zu finden für das irdische Feld.
Genau.
Ja, spannend.
Und das ist was. Das geht intuitiv, das machen wir sowieso bis zu einem gewissen Grad intuitiv, aber je klarer wir im Seelenfeld lesen lernen, desto deutlicher kann diese Übersetzungsarbeit dann auch geschehen.
Sehr, sehr spannend. Da kommt mir direkt die Frage, das sind so, also wunderschöne Räume und auch sehr groß, manchmal für unseren Verstand vielleicht sogar ein bisschen zu groß. Aber das dürfen wir lernen, das dann wieder runterzubrechen, auch ja den Verstand neu zu bespielen, sage ich mal. Und ich merke immer wieder, ich spüre immer wieder bei Menschen, wenn wir mit der Berufung arbeiten, dass es so ganz schwer fällt, mit einem bestimmten Punkt zu beginnen. Also das ist wie, ich kann das machen, ich kann auch das machen. Und weil ich auch gerade aus dieser Enge komme, will ich auch mich nicht festlegen. Und was kannst du den Menschen ans Herz legen? Oder was ist dein Impuls dazu? Müssen wir das machen zu einem gewissen Grad? Wie viel Verdichtung brauchst du? Wie viel macht Sinn? Macht es Sinn, an einem Punkt zu starten? Oder macht es Sinn, beides zu tun? Was kommt dir da in den Sinn?
Ja, die höheren geistigen Räume leben dadurch, dass es Freiraum bleibt, dass es Möglichkeitsraum bleibt, dass es eintaucht in das Meer aller Möglichkeiten. Also diese geistigen Räume, da würde ich immer versuchen, wie kann ich Möglichkeit schaffen, wie kann ich Öffnung schaffen, wie kann ich verschiedene Perspektiven gleichzeitig da sein lassen, ohne das Entweder-Oder zu wählen. Das gilt für die höheren geistigen Ebenen. So vielfältig wie möglich alles gleichzeitig parallel wahrzunehmen und mitzubekommen, ich brauche mich nicht festlegen. Dort oben brauche ich es nicht. Dort oben brauche ich die Vielseitigkeit. Wenn es aber jetzt um die Übersetzungsleistung geht, dann dürfen wir, im Indischen nennt sich das Viveka, der unterscheidende Geist. Das ist die Qualität, Dinge in bestimmte Wertigkeiten einzuordnen, zu sagen, okay, von meinem Design macht es mehr Sinn, dass ich mich jetzt zum Beispiel auf geistige Dinge konzentriere, anstatt dass ich meinen Lebensunterhalt mit physischer Arbeit zum Beispiel vollrichte. Das heißt, dass man dort eine Entscheidungsfähigkeit ausbilden muss und auf der irdisch-weltlichen Ebene, auf der Ebene des Verstandes, ist das Unterscheiden und das Entscheiden ganz essentiell. Wenn wir das nicht gelernt haben, ne, dann fangen wir mit nichts an, dann bleiben wir im Meer aller Möglichkeiten hängen, kriegen aber nichts umgesetzt, kriegen die PS nicht auf die Straße, sage ich immer so gerne. Ne? Das heißt, ich kenne viele spirituelle Menschen, die so schön Luftschlösser bauen können, so schön in ihren Traumwelten versinken können, aber hier auf dieser Welt nichts umgesetzt bekommen. Und das braucht wiederum eine andere Ebene, eine andere Energie auch, damit wir das, was wir hochgeistig wahrnehmen, dann auch übersetzt bekommen. Und da ist es dann auch wichtig, Entscheidungen zu treffen, das in ein Nacheinander zu bringen und zu sagen, okay, ich sehe in der Akasha-Chronik gerade 12 verschiedene Bücher, die gerne geschrieben werden. Welches ist aktuell für das kollektive Bewusstsein der Menschen das Wichtigste? So versuche ich zu ordnen und zu schauen, okay, welches Projekt kommt denn als nächstes?
Sehr, sehr spannend. Das heißt, du fragst dann auch einfach oder forschst dann quasi, was jetzt die größte Wirksamkeit hat. Und das ist zum Beispiel ein Filter, nach dem du entscheidest.
Korrekt, genau. Ich schaue immer, was braucht das kollektiv-morphogenetische Feld und was sind die Informationen, wenn sie neu ins Feld kommen. Welche Informationen oder Energien bringen die größte Veränderung, bringen die größte Transformation?
Sehr, sehr schön, sehr spannend. Ja, das macht Spaß. Sehr schön. Und hast du, wenn du darin agierst, in dem morphogenetischen Feld, hast du bestimmte Wesenheiten, bestimmte Geistführerwesen, die du spezifisch adressierst, oder wie gehst du da vor?
Ich würde meinen, dass ich immer mit meiner Seelengruppe zusammenarbeite. Die Seele ist nicht nur eine Seele, sondern ich sehe die Seele als ein Kollektiv, eine Gemeinschaft von ganz vielen Wesen, die mit in diesem Seelenverbund wirken. Und dieser seelische Verbund ist im Grunde genommen meine Ansprechpartner. Ne? Die sind die von der anderen Seite, die mir zuflüstern, was ich hier sagen darf.
Sehr spannend.
Und da gibt es auch, ich sag mal, Expertisen. Also das heißt, wenn ich mehr psychologische Themen nehme, dann habe ich da auch auf der anderen Seite diejenigen, die sich mit diesen Themen entsprechend tiefer beschäftigt haben. Oder wenn ich mehr ins energetische Arbeiten reingehe oder ins Schamanische. Du kannst es so interpretieren, dass die Seele im Grunde genommen die Summe aller gelebten Leben ist und du vielleicht eine Inkarnation als Inka-Schamane schon hattest. Und wenn du dich jetzt mit schamanistischen Themen beschäftigst, dann kriegst du Kontakt zu der früheren Inkarnation, die da entsprechend schon schamanisch gearbeitet hat. Und so auch in den anderen Feldern kriege ich immer mit, dass ich wie so ein Expertisenstab habe an verschiedenen Wesen, die bestimmte Sachen schon oder bestimmte Qualitäten schon entwickelt haben. Und dann versuche ich damit in Kontakt zu gehen, wobei es meistens so ist, dass ich offen bin, immer das zu empfangen, was gerade für diesen Moment am entsprechendsten ist, am wichtigsten ist. Und dann sehe ich das manchmal so, dass in diesem ganzen Verbund unterschiedlicher Seelenaspekte das so durchrotiert, bis der Aspekt in den Vordergrund tritt, der mit mir dann in Verbindung tritt.
Ah,
Und dann
spannend.
tritt er wieder in den Hintergrund, dann kommt wieder ein anderer Aspekt, der dann entsprechend die Informationen weiterreicht. Und im Grunde genommen bin ich nur leer. Das ist meine einzige Aufgabe. Mehr muss ich nicht tun. Ich
Spannend.
darf einfach nur konsequent leer bleiben und dann kommt mir im richtigen Moment der richtige Einfall.
Ja. Spannend. Und wie löst du das? Also, wenn du diese Räume so beschreibst, merke ich immer wieder bei mir persönlich, auch bei anderen Menschen, dass dann ab einem gewissen Punkt, wie ist eine Begeisterung, aber dann kommt auch eine Gier und auch wie der Verstand will sich das greifen und der Raum wird wieder enger, geht wieder zu. Wie löst du das, dass du da einfach leer oder wahrnehmend bleiben kannst?
Völlig frei von irgendwelchen Erwartungen zu sein, wie irgendwas werden soll. Also was dabei herauskommt, wenn ich spreche, das ist ja nicht mehr meine Angelegenheit. Weißt du, es ist ja, ich versuch wirklich so frei und offen zu bleiben, dass es mir auf einer gewissen Ebene, ich versuche nichts zu erreichen. Und das war für mich auch schwierig, gerade in der Klientenarbeit, wenn ich da jemanden gegenüber habe, den es gerade überhaupt nicht gut geht. Und dann kommt ja das Ego von, ich möchte dir helfen. Von, ich möchte, dass dein Zustand besser wird. Und Wer weiß, ob es nicht genau richtig ist, der Zustand, in dem er gerade ist. Also völlig offen darüber zu sein, ob die Wirkung vom Gegenüber genommen wird, ob ich im Gegenüber was verändere oder nicht, das muss mir auf einer auf ganz wohlwollenden Ebene gleichgültig sein. Und dann nimmt jeder das, was er nimmt, und dann wirkt es am tiefgreifendsten. Weil immer, wenn ich etwas in dir erreichen oder erzielen möchte oder in dir etwas verändern möchte, ist immer auch das Ego mit drin und sind immer auch schräge Vorstellungen mit drin.
Ja, spannend. Super spannend, weil das ja auch, würde ich sagen, wirklich eine große Paradoxie ist, irgendwie zwischen dem, ja, in dem rein sein und der Visionsmöglichkeit, die es gibt und was ja auch in sich eine Veränderung offenbart und ein Wachstum hat quasi, was auch vollzogen wird, auch durch Wille, durch Entscheidung, all das. Und gleichzeitig aber trotzdem diese Freiheit zu behalten, dass auch das nicht sein muss. Ich glaube, das ist für den menschlichen Verstand in der Prägung erstmal sehr paradox.
Ja,
Ja, sehr, sehr
aber
schön.
genauso ist es. Es braucht eine gewisse innere Losgelöstheit von, ja, wenn wir es als Menschheit auf diesem Planeten schaffen, dann freue ich mich. Und wenn dieser Planet untergehen sollte, auch dann bin ich im Frieden. Und erst mit dieser Losgelöstheit kann ich für die neue Erde gehen und stehen und etwas bewirken. Wenn ich aber immer aus Angst von, ah, Hilfe, vielleicht passiert irgendwas und hoffentlich kriegen wir die Wände noch hin und, weißt du, wenn ich dann aus so einem Modus heraus agiere, dann bin ich überhaupt nicht in meiner Schöpferkraft, überhaupt nicht in meiner Wahrnehmung, sondern im Gegenteil verstricke mich in meinen eigenen Projektionen.
Sehr, sehr spannend. Und du hast quasi schon jetzt meine letzte Frage vorher beantwortet.
Zufall.
Genau. Und die Frage dazu, ich sage sie trotzdem nochmal, war quasi, wie lösen wir das? Oder wo es Menschen gibt, was mir auch manchmal selber geht, so wenn wir den Zustand der Erde sehen, wenn wir sehen, was passiert, wenn wir wollen was Besseres und gehen vielleicht trotzdem irgendwie auch unbewusst in den Retter. Wie lösen wir einfach uns von dem Druck, weil es ja auch den Druck gibt, ja? Also weil es ja auch irgendwie immer wieder sehr verführerisch so aussieht, als wäre dieser große Druck da und ja auch irgendwie unsere Kraft gefragt ist in der Gestaltung, in der Veränderung des Prozesses, kommt ja durch uns, auf die Erde. Aber du hast die Frage schon gegeben. Die Antwort schon gegeben.
Ja, aus dem seelischen Sein heraus, wenn wir wirklich ganz neutral aus diesen Augen schauen, dann gibt es hier in diesem Leben nichts zu gewinnen und nichts zu verlieren. Und erst dann können wir wirklich schöpferisch tätig sein.
Sehr, sehr spannend. Und wirkt fast, als wäre es wie eine der letzten Prüfungen, die wir hier haben, oder die letzten Prüfungen des Egos, nicht zu verfallen wieder in den Druck, in den Zwang, wenn wir das Gute wirklich auf die Erde bringen wollen. Ja, lieber Robin, war ein wunderbarer Bogen gewesen, von der Visionskraft über die kollektive Berufung zur ganz konkreten Berufung. Und ich danke dir für die Perspektiven. Ich danke dir auch, dass du das so persönlich und herzoffen teilst aus deiner Erfahrung. Es macht unglaublich viel Spaß. Und gibt's noch was du zu dem Bogen hinzufügen möchtest? Vielleicht kann er noch irgendwo ein bisschen runder werden.
Gerne. Vielleicht für diejenigen, die gerade an dieser Schwelle stehen von, ich weiß gerade noch gar nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Worin besteht meine Bestimmung oder Berufung? Je tiefer wir mit unserem eigenen Sein verbunden sind, desto klarer können wir das wahrnehmen, wofür wir bestimmt sind. Und jeder hat diese eigene Seelensignatur, jeder hat die eigenen Fähigkeiten, die er mit reinbringt. Und du kannst Dinge, die kann ich nicht, und der Rest der Menschheit kann sie auch nicht, weil nur du sie kannst, weil sie in deiner Seelensignatur sind. Und das gilt für jeden anderen Mensch auch. Das heißt, wir haben ganz einzigartige Fähigkeiten und Qualitäten. Und um diese freizulegen, dürfen wir all das loslassen, wo wir versuchen, jemand anderes zu werden als der, der wir eigentlich sind. Weil deine Qualitäten können nur dann zutage treten, wenn du auch du selbst bist, wenn du auch dich selbst lebst und nicht in irgendwelche Anpassungen reingehst. Also deine Fähigkeiten entfalten sich nur in dem Moment, wo du wirklich mit dir in Verbindung bist. Und das ist etwas, das dürfen wir immer wieder lernen, zu schauen, okay, wo bin ich mir nah, wo bin ich mit mir in Verbindung? Und dann bin ich genau in dem Sweet Spot, dass aus dem heraus, aus diesem authentischen Sein, genau die einzigartigen Fähigkeiten und Qualitäten geboren werden, wofür wir hier sind.
Danke dir von Herzen, lieber Robin.
Sehr, sehr gerne.